ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Ihr Lieben, bei uns geht's heute um Insekten-Hitgaranten. Tobi und ich stellen euch unsere Lieblinge vor. Zugeschaltet, aber deswegen nicht minder gut drauf, ist Tobi.
Hallo, servus.
Ich freue mich sehr auf die Folge, weil wenn man so ein bisschen wieder Einblick kriegt, sowohl in den anderen als auch in dessen Geschmack, als auch in dessen Insektenwelt. Willst du vielleicht anfangen gleich? Was ist so deine erste, die du nennen willst zum Thema Insektenweide?
Also ja, das geht ja gleich sofort los. Also Lieblingspflanzen für Insekten habe ich viele. Da fällt einem das auch noch immer schwer, sich die richtigen auszusuchen. Ich habe mich jetzt ein bisschen beschränkt und habe tatsächlich ein paar gefunden. Und meine erste Pflanze, die wirklich top ist für Insekten, das ist die Taubenskabiose. Das ist eine Staude, also eine mehrjährige Pflanze, die ja so schön violette Blüten hat, eigentlich mehr so magere, nährstoffärmere Plätze im Garten braucht. Bei uns wächst sie im normalen Gartenboden, was heißt, sie hält sich auch nicht an die in der Literatur beschriebenen 60 Zentimeter, sondern wird auch gerne mal 80 Zentimeter hoch, also hat sich zu einem riesigen Busch entwickelt, verbreitet sich auch, hat da also ein paar Quadratmeter eingenommen. Und was ich an der so toll finde, zur Blütezeit, die ist erstmal total lang, also die fängt im Juli, glaube ich, an und das geht bis weit in den Herbst rein, ist immer die Hölle los, was Schmetterlinge angeht. Also auch nicht nur eine Art, sondern ganz viele verschiedene. Und das ist einfach eine Schau. Also die Taubenskabiose kann ich absolut empfehlen und die ist auch anspruchslos. Also man muss mit der nichts weiter machen. Man pflanzt die ein, gießt die nach dem Pflanzen und dann kann man die in Ruhe lassen und die wächst vor sich hin. Bekommt dann nach der Blüte auch noch so richtig schöne Fruchtstände, die dann noch von Vögeln weggeknabbert werden. Also mein absoluter Insektentiergarant, die Taubenskabiose.
Ich weiß natürlich, dass du keine Blumen abschneidest, um die in die Vase zu stellen, aber vielleicht hast du ja mal eine abgeschnitten, die abgeknickt war. Und kannst denn du festhalten, ob die schnell wieder nachtreiben, wenn man was abschneidet? Kannst du das beurteilen?
Also du meinst so remontierenmäßig, ob die neue Blüten schiebt, wenn ich die alten Blüten abschneide?
Ja, genau.
Das tut sie. Also immer, wenn ich was abschneide, also die kann man auch gerne mal ein bisschen stärker zurückschneiden, die treibt immer, weil also die hat bei uns, glaube ich, bis Anfang November geblüht in diesem Jahr. Und dann nimmt man immer ein bisschen was raus und dann hat man halt Blüten, manche sind schon zu Fruchtständen geworden, dann hat man da so ein schönes Durcheinander in einer Pflanze.
Ja, super. Okay, perfekt. Das ist mir nämlich wichtig, weil ich mache die ja immer ab für die Vase. Und natürlich liebe ich deswegen Sachen, die dann auch direkt wieder nachschieben, sonst ist ja witzlos.
Das kannst du ganz beruhigt machen, das tut sie, die verzeiht dir das.
Gut. Ja, ich bin jetzt dran. Also ich möchte bitte jetzt mit meiner absoluten Lieblingsbienen, Insekten, was auch immer, für alle, eigentlich die Pflanze für alles, möchte ich jetzt gerne anbringen. Und zwar ist das die Brennnessel. Und ich möchte dir dazu auch noch sagen, dass ich mir jetzt gerade mal eben einen schönen Brennnesseltee aufgebrüht habe mit den jungen Trieben und so, weil das macht man ja jetzt gerade so. Habe ich jetzt auch gesehen, das trendet wieder richtig hart unter den jungen Menschen.
Okay, krass.
Und ich muss dir aber sagen, ekelhaft. Also ich habe das jetzt hier vorhin... Ich habe mir das so schön vorgestellt, ich habe diese grünen Blätter, habe ich da reingeworfen, habe das überbrüht und so und das ist mir nix. Also es ist ja super gesund, aber richtig lecker finde ich es eigentlich nicht.
Macht du hast quasi jetzt gerade live getestet.
Ich habe das jetzt live getestet, ja so ungefähr. Also es ist, ich habe vorhin schon mal ein bisschen mit den Augen gerollt, habe dann ehrlicherweise gedacht, wenn ich ein bisschen länger warte, wird es besser, aber es ist nicht passiert. Bienen finden die super, die finden das lecker, die Brennnessel. Genau, 150 Arten nutzen das irgendwie als Lebensraum. Ich habe natürlich nachgeguckt, Tobi, weil du weißt ja, dass ich sehe ja nur, was ich sehe. Und ich sehe vor allen Dingen, dass da viele Weinbergschnecken sind in meinen Brennnesseln. Ich habe nämlich so einen riesigen Wall im Garten. Das ist eigentlich im Prinzip wie eine Brennnesselhecke. Und da kriechen die rein und da hängen die ab, weil die irgendwie offenbar diese Reste lecker finden. Ne? Also die Weinbergschnecken jetzt. Mhm. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen gucken, dass noch ein paar andere Tiere partizipieren. Nicht nur die Bienchen. Und hier habe ich gesehen, Tagfaunauge, Admiral, kleiner Fuchs, die gehen da alle rein und machen sich da irgendwie einen Lenz. Die Räubchen knappern da dran rum. Und die Weinbergschnecken fressen eben diese verwesten Blätter. Und da habe ich mir gedacht, wenn die jetzt also in diesem Brennnesselhäckchen bleiben, die Weinbergschnecken, dann fressen die ja auch, sag ich mal, mit den anderen Schneckenfreunden eher die Brennnesseln als mein Gemüse.
Die Weinbergschnecke ist jetzt ja auch im Gemüsegarten jetzt nicht die größte problematische Schnecke, die uns da mal kommen kann. Auch, ich weiß, auch bei uns knabbert die mal die Jungpflanzen an. Deswegen haben wir auch überall so kleine Schneckenkrägen um die Gemüsepflänzchen gesetzt, damit die Schnecken da nicht reinkommen. Aber auch wir haben so eine Mini-Brennnesselhecke, da muss ich heute Nachmittag dann tatsächlich gleich mal reinschauen, ob da sich auch ein paar Schnecken aufhalten.
Musst du auf jeden Fall machen. So, habe ich jetzt alles gesagt zu der Brennnesselsache? Nee, ich finde ja immer lustig, ich weiß nicht, also habe ich auch erst durchs Nachgucken und so erfahren, ne? Aber es gibt ja gefühlt immer zu jeder Pflanze auch einen Spezialist, wie zum Beispiel die Brennnessel-Sandbiene. Kennst du die?
Nein, die kenne ich nicht, tatsächlich.
Ich kenne die auch nicht. Ich habe aber gelesen, dass es die gibt und ich werde auf jeden Fall aufmerksam sein, wenn die dann blühen. Die Bienchen kommen ja vor allen Dingen dann in die Blüten rein. Ne? Das können wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so beurteilen. Jetzt sind die ja gerade erst frisch ausgetrieben. Fand ich irgendwie ganz spektakulär. Und dass die Marienkäfer da drin überwintern, kann ich auch belegen, weil ich habe die ja jetzt geerntet für diesen Tee, weil ich gedacht habe, das wird total toll. Mhm. Da waren super viele Marienkäfer drin, die irgendwie da offenbar sich gerade aufgetankt haben und da noch die ein oder andere Laus genascht haben, keine Ahnung. Aber da war wirklich richtig was los.
Cool. Also Brennnesseln gehören auf jeden Fall in den Garten und wir nutzen die Blätter auch für unser Gemüsebeete. Also wir packen die zum Beispiel bei Tomaten mit einfach ins Pflanzloch rein, dann haben die da gleich auch ein bisschen was zu futtern.
Willst du? Sind wir durch?
Ich würde mir jetzt den Raum nehmen. Du hast ja schon gesagt, es geht ja nicht immer nur um die Bienen, sondern wir wollen ja im naturnahen Garten möglichst viele Tiere unterstützen. Und wer da immer so ein bisschen runterfällt, das sind so diese kleinen Tierchen, die in irgendwelchen Blättern leben und da so rumfressen. Und deswegen ist meine nächste Insektenpflanze die Akelei. Die wandert bei uns so überall durch den Kleingarten und kommt in unterschiedlichsten Farben mal raus. Um die Blüten soll es mir jetzt aber gar nicht gehen, sondern ich habe dann irgendwann entdeckt, dass da in den Blättern der Akelei so kleine Fraßgänge drin sind, also wie so ein kleines Labyrinth. Hab dann natürlich auch ein bisschen recherchiert und nachgelesen und dann festgestellt, dass es so zwei Minierfliegenarten gibt, die ja in den Blättern leben und dort auch fressen. Und das finde ich total spannend, weil man sagt ja normalerweise immer, ah, die Blätter sind angefressen, es sieht nicht so schön aus. Ich bin mittlerweile so, dass ich mich über jede Pflanze, die bei uns ein bisschen angefressen ist, freue und dann auch mal wissen möchte, wer das dann genau ist, weil irgendjemand profitiert dann davon. Und das ist eine ganz spannende Sache, das ist so eine ganz eigene Welt, in die man eintaucht und diese Minierfliegen, es gibt irgendwie 4 Minierfliegenarten, die an der Akelei leben und 2 davon halt im Blatt und die machen diese tollen Gänge und die wiederum sind dann natürlich auch wieder Nahrung für irgendwelche Wespen, die dann fressen und so. Also eine ganz spannende Geschichte, also angefressene Blätter sehe ich jetzt seit einiger Zeit schon mit anderen Augen.
Also ich muss sagen, Akelei bin ich ja auch ein Riesenfan. Ich habe ja auch das überall und es darf auch überall sein. Wobei ich sagen muss, dass ich ja von vielen kenne, also ich will jetzt nicht sagen, dass bei meinen Eltern so ist, aber eventuell doch, die rennen ja immer durch und dann wird das ja sozusagen, je nachdem, was man für einen Blick walten lässt, auch als Unkraut interpretiert. Weil dadurch, dass die natürlich sehr ausbreitungsfreudig sind, sind die natürlich dann auch gern überall. Und da gibt es schon auch mal einen kleinen Disput, so nach dem Motto, na lass doch mal die Akelei und nee, ach na ja, ach na ja, die blüht doch nur kurz. Mal machen sie dann danach weg, wenn sie verblüht ist und so. Macht ja dann am Ende auch bloß keiner, ne? Und dann kommt noch dazu, und das ist wirklich ein sehr verbreitetes Phänomen, ich finde, du solltest das bei dir mal beobachten. Ich habe den Eindruck, dass sich nur die lilafarbenen Sorten bei mir durchsetzen, so lila, Blautöne und diese ganzen anderen mit so weiß in der Mitte, da habe ich sogar mal welche gekauft zum Thema, ne, hier Unkraut, Wildkraut, dies, das. Ich habe auch schon Akelei gekauft, ja, weil ich eben nur diese lilafarbenen habe und alles, was irgendwie in die Richtung geht, rosa mit champagnerfarbener Mitte oder so, das breitet sich einfach nicht aus.
Muss ich mal ein Auge drauf werfen. Ich wollte noch mal darauf kommen, dass es bei euch auch den Disput gab oder gibt. Das ist auch total lustig, weil meine Frau Biene wird wahrscheinlich sagen, hä, Akelei, warum ist das deine Lieblingspflanze? Tatsächlich hat die ja diesen starken Ausbreitungsdrang und sie ist natürlich auch hübsch, aber in manchen Staudenbeeten, wo ich dann noch andere Pflanzen habe, da wird die dann auch rausgejätet und die darf dann so im halbschattigen Bereich darf die bleiben. Aber man muss tatsächlich sagen, also die ist schon sehr ausbreitungsfreudig und kann auch Beete übernehmen. Also ja.
Also ja, ich bin mittlerweile wirklich, ich bin da irgendwie fein mit, weil ich denke immer, ach, jetzt kommt hier noch eine raus und die gibt dem Ganzen irgendwie dann immer nochmal so eine Frechheit. Ja, die ist dann dort, da habe ich zum Beispiel
jetzt freche Akelei, so.
Ja, ich habe da zum Beispiel jetzt gerade eine vorm Gewächshaus, die war da eben auch noch nie. Und oder sogar 2 habe ich jetzt entdeckt, da stand ein Topf drauf, ich habe da so ein bisschen rumagiert und dann sehe ich auf einmal, oh, die ist aber gewachsen jetzt innerhalb von 5 Tagen oder was, war die auf einmal einen halben Meter gefühlt. Und dann habe ich das alles ein bisschen freigemacht und dachte, Mensch, wo kommt ihr denn jetzt her? Und die werden natürlich auch relativ groß, finde ich, wenn die sich gut wohlfühlen, ne? Und dann auf einmal, bup, ist ein ganz anderer, naja, Blick sozusagen, sieht anders aus jetzt als vorher, finde ich gut, gefällt mir, ohne dass ich was gemacht habe.
Den Platz, den sich die Pflanzen selber suchen, das ist dann ja auch der passende. Also man kann ja alles irgendwo hinpflanzen und dann weiß man nicht, wo es funktioniert. Und wenn die sich den Platz suchen, dann ja, klappt es ja meistens.
Dann kann man sich auch sicher sein, dass sie da zumindest bleiben wollen.
Ja, genau.
So, wer ist dran?
Du bist dran. Ich war mit der Akelei.
Du warst die Akelei.
Ich war die Akelei.
Ja, du warst die Akelei. Ja, was nehme ich denn da jetzt vor Schreck? Mein Gott, ich bin ja ein bisschen überfordert jetzt. Ach so, ja doch, ich weiß. Manstreu. Ich nehme Manstreu.
Großartig.
Mhm. Ich liebe Mannstreu. Also ich liebe Mannstreu aus ungefähr 1085 Gründen. Also erstmal geht das los, dass die Farbe einfach unfassbar ist. Also erstmal zur Beschreibung, falls irgendeiner jetzt nicht weiß, was das ist, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Also soll sich niemand angegriffen fühlen, wir sind ja total offen und locker, aber ich beschreibe kurz, wie es aussieht. Mannstreu ist im Prinzip eine Art ganz schlanke, kecke Distelsorte, die so fast eiförmig, oval, so kleine, spitze, giegelige Sachen macht und drumherum kranzförmig. Eigentlich hat die wie so einen kleinen, hübschen Kragen und sieht ganz niedlich aus. Man kann die sich in Strauß stecken und trocknen und sonst was damit machen. Und die Bienen lieben Mannstreu eben auch. Wie findest du Mannstreu?
Finde ich super. Wobei ich muss, glaube ich, sagen, gehören die richtig zu den Disteln? Die werden, wird, glaube ich, nur Edeldistel oder so genannt. Aber das ist jetzt ja auch egal. Da wollen wir uns jetzt mal nicht festhalten.
Also die sehen aus wie eine Distel. Ich glaube, es ist keine Distel. Und das sieht man auch an dieser lustigen Blattrose. Also jetzt gerade zu dieser Zeit sieht man ja eh noch nicht viel von dem Ding. Sondern da ist wirklich wie so eine, das sieht im Prinzip aus wie Salat. Als hätte einer, wer einmal.
Und das sieht dann völlig anders aus, wenn sie größer wird, ne?
Genau. Genau, man würde das nicht zusammenbringen. Also man würde denken, was ist hier passiert? Hier ist eine Art Salat und dann plötzlich ein halbes Jahr später steht dort das Mannstreu in seiner bekannten Form. Und ich habe mal geguckt, also super viele Schmetterlinge, Hummeln und sage ich mal, die hiesigen sind unterwegs. Und was mich aber eben ganz besonders schockiert hat, war diese dramatische Geschichte um den Bienenwolf. Tobi, der Bienenwolf. Das hat mich gefesselt. Bist du vertraut mit dem Bienenwolf? Bestimmt.
Der Bienenwolf jagt selber, oder?
Ja, genau. Das ist ein Wölfchen und ich fand das ganz aufregend. Ich habe den natürlich, musste nachschauen. Ich wusste weder, wie sieht der aus, was ist das für ein Typ. Das ist irgendeine Grabwespenart, relativ groß und der lauert sozusagen am Mannstreu. Ist der bereit, dass die Honigbiene sich da labt und während die Honigbiene sich labt, schleicht er sich an, kickt die irgendwie einmal in den Beckenbereich, lähmt die da hart, schnappt die sich und schleppt die irgendwie in seinen Bau und wirft die seinen Larven zum Fraß vor. Das macht der Bienenwolf. Und ich dachte mir nur so, wow, also was ist los da? Was ist los im Insektenreich, oder? Das bietet doch Material für den Film, für den neuen Disney-Film, der Bienenwolf. Oder?
Ich finde das super spannend. Ich finde das mega spannend und da sieht man auch mal, was da so auf den Blüten halt alles los ist, dass der Bienenwolf da eigentlich nur wartet und da sich die Honigbienen wegfängt. Also das ist ja quasi der Krimi direkt vor der eigenen Gartentür. Finde ich super.
Das ist ein super Krimi. Ich muss noch was sagen. Ich weiß, wir sind eigentlich fertig und es war ein perfekter Abschluss, aber ich muss noch mal kurz eine Lanze für Mannstreu als Dekorationselement brechen.
Ah, okay, dann gehe ich wieder kurz weg, oder ja?
Du kannst vielleicht in der Zeit machst du den Kaffee oder so, ja? Ich versuche es kurz zu halten. Leute, wenn ihr Mannstreu habt, ihr müsst das unbedingt, bevor das erfroren ist, ernten und dann kleine süße Kränze draus machen oder euch das in eine Vase stellen, das hält die Farbe. Einfach dann das Wasser verdunsten lassen und einfach so in der Vase lassen. Das hält die Farbe, bleibt gefühlt für immer hübsch und man kann damit einfach den ganzen Winter noch, gedanklich im Garten schmachten und das Mannstreu anschauen. Das ist eine tolle Sache.
Man darf halt nicht irgendwie dran hängen bleiben, weil die sind ja auch sehr stachelig und so. Also die sind ja so, das wäre vielleicht
ja
gut, oder?
Vorsicht, Obacht.
Muss man ein bisschen, den Warnhinweis muss man vielleicht mitschicken. Ich
weiß, ja, keine Ahnung. Reißt euch den Kaschmirpulli nicht auf.
Ja, genau. So, jetzt bin ich wieder dran.
Ja.
Als nächstes, ich hätte jetzt eine Rose im Angebot, und zwar die Essigrose. Das ist eine heimische Wildrose, die so 80 Zentimeter hoch wird. Und wir haben die bei uns in den Kleingarten gepflanzt, was ich bei der Beschreibung so ein bisschen ignoriert habe, weil ich habe mich so gefreut, da gehen über 100 verschiedene Tiere dran und knabbern an den Blättern und Blüten und überhaupt. Die macht nämlich Ausläufer. Das heißt, irgendwann hat die angefangen, so einen Meter weiter hinten wieder rauszukommen und so. So, dass wir uns dann gesagt haben, weil im Kleingarten ist ja eh immer wenig Platz. Ja, wir dämmen die wieder ein bisschen ein und die darf jetzt in einem großen Kübel wachsen, direkt bei uns am Sitzplatz. Und das Schöne ist, da können wir jetzt nämlich direkt beobachten, wie verschiedene oder wie eine Wildbienenart die Rose als Baumarkt nutzt. Das ist nämlich die Blattschneiderbiene, die innerhalb von ein paar Sekunden so ein kleines Stück aus dem Blatt rausschneidet, das dann so zusammenrollt und mit dieser selbstgedrehten Mini-Tapete dann in ihre Brutröhre fliegt und das damit auskleidet, damit da das Mikroklima toll ist und so weiter.
Cool.
Also wir haben auch verschiedene andere Rosen, die wir von den Vorgängern übernommen haben. Die haben so ein bisschen festere Blätter offensichtlich. Ich weiß nicht, woran das liegt, die sind nicht so beliebt. Aber die Essigrose ist auf jeden Fall bei der Blattschneiderbiene total beliebt. Und wenn ihr da mal drauf achtet im Sommer, wenn ihr Wildrosen im Garten habt, einfach mal schauen, wenn da wie so mit einem Skalpell rausgetrennte Blattstückchen fehlen, dann habt ihr irgendwo die Blattschneiderbiene im Garten. Finde ich mega spannend und auch da freue ich mich, wenn die Blätter in Anführungsstrichen quasi einen Schaden haben, weil ich dann weiß, die Blattschneiderbiene ist irgendwo und tapeziert ihre Röhre.
Toll. Und sag mal, das ist aber auch cool, finde ich, dass du da überhaupt zu dieser Aufmerksamkeit, also natürlich, du interessierst dich auch dafür, aber diese Aufmerksamkeit zu haben, finde ich, das geht ja vielen ab im Garten, gerade auch Leuten wie mir. Also ich bin zwar super begeisterungsfähig, aber entsprechend habe ich natürlich auch immer was zu tun. Ich grab da rum, ich mache da dies, ich mache da das, ich schneide was ab. Und so diese kleinen, ja, Momentaufnahmen eigentlich, dass da so ein Stück Blatt fehlt, ne, dass du das dann wahrnimmst und dem auf den Grund gehst und so, das finde ich schon richtig cool, muss ich mal sagen. Wollte ich dir nochmal so aussprechen.
Ja, das kann ich auch nur empfehlen, sich auch mal die Zeit zu nehmen, sich vielleicht mal eine halbe Stunde einfach nur irgendwo in ein Wildstaudenbeet, in eine Wiese, was auch immer man hat, einfach da mal hinzusetzen und einfach mal zu gucken, was passiert. Weil dann sieht man nämlich, dass es nicht nur ein Schmetterling ist oder eine Honigbiene, die da unterwegs ist, sondern da ist ganz viel Getier unterwegs. Und ich finde das mega. Und ich habe tatsächlich, wir haben, also weil du jetzt sagst, wenn man einfach mal sitzen bleibt, wir saßen bei uns am Sitzplatz und haben da ja auch schon mal, die Geschichte hatte ich, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal erzählt, dass irgendwann ein Grashalm an uns vorbeigeflogen ist und dem bin ich hinterher und habe dann festgestellt, dass da so eine kleine Schneckenhausbiene gerade dabei ist, das Schneckenhaus, wo sie ein Ei abgelegt hat, zu tarnen. Also total spannende Geschichten. Es lohnt sich einfach mal, sich hinzusetzen und zu gucken, was, oder zu warten, was drumherum einfach so passiert. Ich finde es mega.
Ja, warst du gerade dran oder war ich gerade dran?
Du bist dran.
Ja. Abgefahren. Ich will mal ganz kurz auf die Geschichte jetzt kommen, noch mit einem anderen Hintergrund. Und zwar hatten wir Garteneinsatz, ja, im Kleingartenverein. Und es gibt da so einen Riesenkonflikt, den ich mittrage. Also es ist immer gern erwünscht, natürlich auch, da ja viele Leute schon lange im Verein sind und es eben Traditionen gibt, die sich auch eingeschliffen haben, wird es eben sehr gemocht, unterhalb der Hecke sozusagen auf dem Außenweg die ganzen Wildkräuter rauszumachen. Tobi, ich muss dir sagen, ich habe kleine Schilder angefertigt und habe die da überall reingesteckt und habe gesagt, Leute, ja, wir machen heute Garteneinsatz, okay. Ich bin ja auch tatsächlich, wie du weißt, was wir immer vergessen oder ich zumindest im Vorstand, aber man setzt sich ja natürlich trotzdem nicht gegen die Bedürfnisse des Einzelnen durch. Und wenn der das Bedürfnis hat, dass da unten Ratzeputze kahl zu metern, dann macht er das. Und weil es ein Team gab, was irgendwie dafür verantwortlich war, musste ich so ein bisschen mich da dran ketten an die Hecke und sagen, stopp, halt. Das ist Gundermann. Stopp, halt.
Unbedingt lassen.
Und da bin ich eben wieder auf den Klee gestoßen, der dort eben auch wuchs. Ich habe nämlich so einen rötlichen Klee. Ich muss dir ehrlich sagen, ob das jetzt ein Wiesenklee ist, ein Rotklee, ich weiß es nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall eine Kleesorte, in der relativ viel los ist. Und da sehe ich öfter mal Bläulinge. Ich weiß jetzt nicht, ob die da tatsächlich drin leben. Das sind ja diese kleinen blauen Falter. Mhm. Aber ich habe mich dazu mal belesen und fand das so aufregend, dass die irgendwie mit den Ameisen rummachen, die Bläulinge. Und dass die da irgendwie so symbiotisch sind und da teilweise bei denen leben, also die Larven sozusagen. Und dass die sogar danach riechen und Geräusche machen wie Ameisen und so. Ist das nicht irgendwie verrückt?
Ja, das ist total abgefahren. Aber auch das ist das, was ich meine. Wenn man da mal so genau hinguckt und dann sieht man, dass es nicht nur irgendein Schmetterling ist, sondern dieser Bläuling. Ja, großartig.
Also die haben da ganz verschiedene Lebensweisen, ne? Die einen machen irgendwie mit den Plattläusen rum, die anderen mit den Ameisen und so. Aber ich meine, so prinzipiell passen die sich auf so eine krasse Art an. Also ich finde, ich will das nochmal sagen, ich finde, das ist eine Sonderfolge wert. Sind die Parasitären.
Absolut.
Dass die mal einen Raum kriegen, dass man mal guckt, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Das ist ja total verrückt. Genau, das war auch schon mein Kleechen. Also ich habe dazu nicht viel mehr zu sagen. Ich möchte nochmal eine Lanze dafür brechen, unter den Hecken vielleicht ein blühendes Wildkraut stehen zu lassen. Jetzt nur aus meinem Herzen heraus. Niemand soll sich gezwungen fühlen. Jeder darf das machen, wie er möchte. Aber da sind schöne Sachen bei. Knoblauch, Rauke.
Man kann ja auch so einen Mittelweg finden. Also wenn man eine Rasenfläche hat, dass man die halt nicht komplett mäht, sondern nur, dass man wirklich sieht, ah, okay, da kann ich lang gehen und so weiter und dann einfach mal den Rest wachsen lässt. Weil es ist schon spannend, was da manchmal dann auch kommt. Also wenn es jetzt keine reine Rollrasenfläche vorher gewesen ist. Mhm. Aber es ist schon spannend, was dann manchmal noch rauskommt und blüht, wenn man es einfach mal in Ruhe lässt und abwartet und ein bisschen Geduld hat.
Das ist nicht so mein Ding, Geduld. Ne? Übrigens, wir haben schon 20 Minuten geschafft. Ist krass, oder? Wie die Zeit vergeht. Aber weißt du was? Die letzte Empfehlung, / Empfehlungen, überlasse ich komplett dir, Tobi. Ich gebe ab an dich.
Gut, also ich höre jetzt nochmal auf mit, jetzt nicht mit einer speziellen Pflanze, sondern eher mit Pflanzen, die etwas Bestimmtes an sich haben. Da haben wir nochmal diese Baumarktgeschichte, wie beispielsweise Pflanzen mit Pflanzenhaaren. Ne? Da gibt es zum Beispiel den deutschen Ziehst oder auch den Wollziehst. Da gibt es nämlich die Gartenwollbiene, die da immer die Pflanzenhaare abschabt und die auch nutzt, um damit ihre Brutröhren auszukleiden. Und das ist immer total lustig, weil die dann immer so einen riesen Wollknäuel unter sich trägt, das meistens auch zu schwer ist. Und dann wuseln die da so rum und kommen nicht vorwärts und müssen dann nochmal hin und so weiter. Also Pflanzen beispielsweise, wie gesagt, also der Wollziehst ist super oder auch der deutsche Ziehst oder auch die Kronenlichtnelke. Und meistens fällt da auch erst auf, dass diese Wollbiene da war, wenn man so kleine so kleine Reihen, so kleine Wege an den Blättern sieht, dass da irgendjemand was abgeschabt hat. Also auch total spannend. Da habe ich mich dann auch einfach daneben gesetzt und gewartet, bis sie vorbeigekommen ist. Und dann irgendwann fliegt sie dann wieder weg mit diesem kleinen Wollknäuel.
Die machen dann also so wollige, die pellen sich das ab und machen dann so kleine Flusen ab.
Die haben dann quasi ein kleines Wollknäuel unter sich und tragen das dann ein und kleiden damit dann ihre Brutröhren aus. Sieht total lustig aus, muss man mal beobachten. Also auch eine ganz spannende Geschichte. Und da jetzt auch wieder, da hatten wir jetzt ja viele Pflanzen heute. Ich finde es immer wichtig, dass man natürlich auf die Blüten achtet, aber nicht nur, sondern auch alles, was da drumherum passiert. Also wir hatten ja mit den Brennnesseln und so weiter, mit der Akelei, dass da auch ganz viele andere Tiere, die man gar nicht auf den ersten Blick wahrnimmt, von profitieren. Und das finde ich auch immer wichtig. Oder so machen wir das auch bei uns im Garten, dass wir auch immer viele Pflanzen setzen, die zwar auch schön blühen, aber eigentlich auch für diese kleinen Pflanzenfresser sind, die dann da auch von profitieren.
Bei mir ist das immer andersrum. Ich gucke immer erst, oh, die blüht aber schön. Und dann gucke ich nach, ob die auch was kann. Und wenn beides zutrifft, dann nehme ich sie mit.
Das ist ja auch eine Variante. Das ist auch eine Variante.
Ja. Sag mal ganz kurz noch zu dem Ziest. Ich habe irgendwie letztens mitgenommen einen Heilziest. Ist das ja denn auch ein Ziest? Ich habe es fürs Kräuterbeet mitgenommen, weil ich weiß nicht, was der wirklich kann. Das sah einfach nur schön aus auf dem Foto. Dann dachte ich, Heilziest, ja, klingt gut. Und stand bei den Bienenfreunden. Da dachte ich, ob das so auch so was Pelziges ist, wo dann diese kleine Pelzgeschichte passiert? Diese
Bei dem Heilziest passiert das mit der Pelzgeschichte nicht, aber es ist trotzdem eine absolute Wollbienenpflanze. Die lieben die nämlich. Und die Männchen, das ist auch total lustig, da musst du mal drauf achten, wenn das blüht, die patrouillieren um die Blüten drumherum und boxen auch andere Bienen oder andere Tiere, die da irgendwie an die Blüte wollen, einfach weg. Die machen auch nicht von einer schweren Hummel halt, sondern die werden einfach weggeboxt.
Echt? Das cool.
Und das sind auch die Wollbienen, die Männchen, die dann dafür sorgen, dass da niemand anders sich auf den Blüten niederlässt. Auch eine spannende Geschichte.
Cool, da freue ich mich schon drauf. Tobi, ich habe total viel mitgenommen heute. Wir haben so schöne Pflanzen vorgestellt. Wir müssen jetzt zusammen noch die eins finden. Die müssen wir definieren jetzt, und zwar kurz und knapp. Wir müssen uns einigen. Wir sagen es gleichzeitig, okay?
Von denen, die wir heute vorgestellt haben?
Von denen, die wir heute vorgestellt haben, sagen wir jetzt gleichzeitig unsere eins, okay?
Okay, du zählst runter.
Eins, zwei, drei.
Taubenskrabbellose.
Gut, ich denke mal, da sind wir uns einig. In diesem Sinne, hört immer schön Kompost und Konfetti, der ARD Garten-Podcast in
ARD Sounds.
Ganz genau, so sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Und jetzt haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Für alle, die den großen und kleinen Fragen der Psychologie auf den Grund gehen wollen, mit sowas wie: Soll ich meinem Arbeitgeber von meiner psychischen Erkrankung erzählen? Oder: Was passiert, wenn wir zu kritisch mit unserem Aussehen sind? Euch empfehlen wir Die Lösung, den Psychologie-Podcast der ARD. Dort gehen die Hosts Verena Fiebig-Fiebiger und Sophia Seiler gemeinsam mit den PsychotherapeutInnen Sina Hagiri und Nike Hilber den Fragen des Lebens auf den Grund und bringen Ordnung ins Gefühlschaos mit Expertise aus der Verhaltens- und Tiefenpsychologie. Ganz nach dem Motto: Es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Ihr findet den Podcast in ARD Sounds und den Link dorthin bei uns in den Shownotes.